Hey und hallo, liebe Studis. Das ist die erste von mehreren Folgen zu einem großen Fragezettel aus der Vorlesung. Jean-Luc hat einen richtig großen Fragezettel bekommen und deswegen nenne ich diese Folgen auch einfach nur der große Fragezettel, Teil 1, 2, wahrscheinlich auch noch 3. Gleich sage ich was zu den Themen, die in dem Fragezettel vorkommen. Erstmal möchte ich erzählen, dass ich gerade was sehr Schussliges gemacht habe. Ich habe nämlich angefangen zu sprechen, die erste Folge war schon ungefähr halb fertig. Dann dachte ich hätte was Falsches erzählt, habe deswegen auf Stopp gedrückt und wollte die Folge löschen. Und dann, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass es doch alles okay war. Das Beispiel, was ich mir überlegt habe, funktioniert genau so. Da war gar nichts falsch. Egal. Ich hatte noch nicht so lange geredet. Das ist nicht so schlimm, dass ich das jetzt gelöscht habe. Ich quatsch einfach nochmal. Die Themen. Was haben wir denn hier alles? Wir haben Erweiterungskörper, speziell das Thema adjungiert. Was heißt das eigentlich? Wie rechnet man damit? Quotientenkörper, Beispiele. Dann 7.17, der Beweis mit diesen Abbildungen Alpha und Beta. Dann generell Beispiele und Unbeispiele. Und es wurde darum gebeten, noch mehr Beispiele zu besprechen, wie in Beispiel 8.3. Da habe ich jetzt schon mal den Hinweis, das gibt es schon. Wenn Sie auf meine Podcast-Seite gucken, oben in den allgemeinen Teil, da gibt es eine Folge, die heißt Potenzen modulo ... ausrechnen. Da mache ich genau das, was in Beispiel 8.3 passiert. Jedenfalls fast genau das. Der Hintergrund ist da nicht das Eulersche Kriterium, sondern ich rechne da einfach Potenzen aus Modulo irgendwas und erkläre so ein paar Tricks. Das also bitte erstmal anhören und dann gegebenenfalls Bescheid sagen, wenn Sie noch was anderes brauchen. So, in dieser Folge erzähle ich was zu Lemma 7.17 und dann möglicherweise noch zu Quotientenkörpern. Mal gucken, wie lange ich quatsche über Lemma 7.17. In Lemma 7.17 ging es um die Eulersche Phi-Funktion. A und B sind ganze Zahlen, teilerfremd oder natürliche Zahlen, Entschuldigung, und teilerfremd. Und dann wollen wir zeigen, Phi von A mal B ist das gleiche wie Phi von A mal Phi von B. Phi ist die Eulersche Phi-Funktion und die zählt die Anzahl der zu A teilerfremden Zahlen im Bereich von 1 bis A, wenn A eine natürliche Zahl ist. A ist hier 10 und B ist 9. Das sind teilerfremde natürliche Zahlen. Und die Menge E, die wir im Beweis aufgestellt haben, sieht jetzt folgendermaßen aus. Sie besteht aus allen Tupeln x, y, derart, dass x und y natürliche Zahlen sind. X ist kleiner gleich 10, y ist kleiner gleich 9. Und gleichzeitig sollen x und y, soll eine der beiden Zahlen aus einer besonderen Menge kommen. Und zwar soll x aus der Menge 2, 4, 5, 6, 8, 10 kommen oder y soll aus der Menge 3, 9 kommen oder beides. Heißt also, die sollen nicht gleichzeitig teilerfremd zu 10 bzw. zu 9 sein, die beiden Einträge. Diese Menge haben wir im Beweis uns angeschaut und dann gab es noch eine Menge, die hieß Groß T. Und bei uns ganz konkret ist Groß T jetzt die Menge der Zahlen von 1 bis 90, wobei wir die zu 90 teilerfremden Zahlen aber rausnehmen. Und Beispiele für Elemente aus T, die ich mir gleich angucke, sind 12 und 16. 12 und 16 sind beide nicht teilerfremd zu 90, denn sie haben die gemeinsamen Teiler 2 zum Beispiel. Und sie liegen in der Menge 1 bis 90. Das heißt, sie kommen wirklich aus der Menge Groß T. Und ich möchte anfangen mit der Abbildung Alpha. Die geht von T nach E. Und ich erkläre, was Alpha tut, an zwei Beispielen, denn dann wird es schön konkret. T gleich 12 fängt an. Zunächst mal sehe ich, dass das nicht teilerfremd zu 10 ist und auch nicht teilerfremd zu 9. Da haben wir also das zweimal erfüllt mit der Nicht-Teilerfremdheit. Die GGTs können Sie sich selbst angucken. Ich sage jetzt einfach nur, wozu die Sachen kongruent sind, Modulo 10 bzw. 9. Ich möchte Reste finden beim Teilen durch 10 bzw. 9, die in der Menge 1 bis 10 bzw. 1 bis 9 liegen. Denn das ist ja der Witz, wenn wir in die Menge E rein wollen, bei diesen Tupeln, da haben wir eine Größenbegrenzung. Der erste Eintrag ist höchstens 10, der zweite ist höchstens 9. So kommt es, dass ich das jetzt so ausrechne. T gleich 12 ist kongruent zu 2 Modulo 10 und zu 3 Modulo 9. Das heißt, ein Kandidat für so ein Tupel wäre 2,3. Jetzt gucken wir nach, ob das auch wirklich in E liegt. Und dann sehen wir schon, ja, passt. Die beiden Zahlen passen von der Größe. Und sie liegen sogar beide in diesen besonderen Mengen, wo wir ja eigentlich nur eine davon brauchen. 2 liegt in der besonderen Menge für x und 3 liegt in der besonderen Menge für y. Passt. Das heißt, wir definieren als Bild von t gleich 12 unter Alpha das Tupel 2,3 aus e. Was ist mit 16? T gleich 16. Das ist diesmal teilerfremd zu b gleich 9, aber nicht teilerfremd zu a gleich 10. Jetzt gucken wir wieder die Kongruenzen an und wir wollen wieder in diesem Bereich höchstens 10 bzw. höchstens 9. Kein Problem, t ist kongruent zu 6 modulo 10 und t ist kongruent zu 7 modulo 9. Das heißt, als Kandidat für das Tupel habe ich 6,7 und das passt auch. Die beiden Einträge sind klein genug und 6 ist in der besonderen Menge für x. Die besondere Menge war ja 2, 4, 5, 6, 8, 10. 7 ist nicht in der besonderen Menge für y, aber das macht nichts, denn da steht ja oder. So, das waren zwei Bilder für Alpha. Und jetzt kommt Beta. Beta geht von e nach t. Wir fangen also an mit einem Tupel aus e. Nehmen wir doch zum Beispiel das Tupel 8,3. Einmal nachgucken. Ja, da steht ja x aus dieser Menge oder y aus dieser Menge. Beides ist auch erlaubt. Das heißt, das Tupel 8,3 ist in Ordnung. Und jetzt kommt der chinesische Restsatz. Wir suchen einen S, der das S kongruent zu 8 ist mod 10 und kongruent zu 3 mod 9 gleichzeitig. Und da finde ich als Lösung die Zahl 48. Zum Beispiel, gibt noch mehr, aber 48 habe ich jetzt als erstes gesehen. Ja, und dann gucke ich, wozu ist 48? Also erstmal gucke ich mir das mit der Teilerfremdheit an. 48 ist nicht teilerfremd zu 10, denn die haben den gemeinsamen Teiler 2 zum Beispiel. Und auch nicht teilerfremd zu 9, denn die haben 3 als gemeinsamen Teiler. Und tatsächlich reicht es, zu einem von beiden nicht teilerfremd zu sein, denn wir wollen ja eine Zahl finden im Bereich von 1 bis 90, die nicht teilerfremd zu 90 ist. Und 48 tut's. Das heißt, ich darf jetzt definieren, Beta von dem Tupel 8,3 ist 48. Das folgt jetzt einfach nur der Idee im Beweis von Lemma 717. Machen wir noch ein anderes Beispiel. Wir nehmen mal das Tupel 9,9. Der erste Eintrag ist teilerfremd zu 10. Das macht aber nichts, denn der zweite Eintrag ist nicht teilerfremd zu 9. Das heißt, wir liegen wirklich in der Menge e. Und was machen wir jetzt? Na, da kommt wieder der chinesische Restsatz. Wir suchen also eine Lösung für s kongruent 9 mod 10 und s kongruent 9 mod 9. Und da tut es zum Beispiel die 90. 90 ist durch 9 teilbar und, ups, nee, nicht kongruent 9 mod 10, das ist der Käse, was ich hier erzähle. Wir nehmen die 99. 99 tut's. Das hat Rest 9 mal teilen durch 10 und ist durch 9 teilbar. Das können wir aber auch einfach haben, oder? Da können wir doch auch einfach die Zahl 9 nehmen. Genau, wir nehmen einfach die Zahl 9. Die liegt nämlich auch in der Menge t. 9 liegt in der Menge 1 bis 90 und ist nicht teilerfremd zu 90. Okay, meine Lösung für die Kongruenz ist also die 9. Und die tut's. Das heißt, als Bild von dem Tupel 9,9 definiere ich einfach die Zahl 9 und dann passt das. Jetzt habe ich erklärt, was Alpha und Beta ganz konkret machen. Alpha ging von t nach e, Beta ging von e nach t. Alpha ging von t nach e, Beta ging von e nach t. Und die Idee im Beweis war dann, sich zu überlegen, dass diese beiden Abbildungen injektiv sind und so eine Größenabschätzung zu bekommen. Wir haben dann am Ende gezeigt, dass e und t gleich groß sind. Das war die Idee für den Beweis. So, das hat hoffentlich noch ein bisschen klarer gemacht, was da bei Alpha und Beta passiert. Jetzt möchte ich noch kurz was zum Thema Quotientenkörper erzählen. Erstmal kommt hier ein Unbeispiel. Der Körper R ist kein Quotientenkörper für den Ring Z. So, warum nicht? Z liegt doch als Teilring drin. Wo ist eigentlich das Problem? Naja, beim Quotientenkörper haben wir ja noch die zusätzliche Bedingung, dass es möglich sein muss, jedes Element des Körpers zu schreiben als ein Ringelement mal das Inverse von einem Ringelement. Und das geht in R nicht mit Z. Zum Beispiel kann ich mir die reelle Zahl Wurzel 2 schnappen. Wurzel 2 kann ich nicht als Quotienten von zwei ganzen Zahlen schreiben. Denn Wurzel 2 liegt nicht in Q. Wenn Sie das noch nie gesehen haben, dann gucken Sie nach oder fragen Sie mich. Das macht nämlich richtig Spaß, sich zu überlegen, warum das so ist. Wurzel 2 kann ich nicht als Quotienten von zwei ganzen Zahlen schreiben und dementsprechend ist Z zwar ein Teilring von R, aber R ist kein Quotientenkörper für Z. Es ist sozusagen zu groß. Es gibt da zu viele spannende Elemente, die ich nicht als Quotient von ganzen Zahlen schreiben kann. Jetzt möchte ich Ihnen einen Quotientenkörper näher bringen zu einem Polynomring. Und zwar ist der Polynomring Qx. Ganz normale handelsübliche Polynome über Q, so wie wir das kennen. Und jetzt möchte ich einen Quotientenkörper dazu basteln. Und ich gehe jetzt aus zwei Richtungen an das Problem ran. Richtung 1, na, wir haben doch unseren Satz über Quotientenkörper. Wir wissen also, es existiert einer. Denn Qx ist ein Polynomring, ist ein Integritätsbereich, hat mindestens zwei Elemente, denn wir können zwei verschiedene Elemente hinschreiben. Das heißt, da gibt es erstmal einen Quotientenkörper. Und den nenne ich jetzt Q in runden Klammern x. Also Q in eckigen Klammern x ist der normale Polynomring, den wir kennen. Q in runden Klammern x ist jetzt unsere Bezeichnung für den Quotientenkörper, den wir uns hier angucken wollen. Und wie sieht der jetzt aus? Naja, x ist ein Element dieses Rings Qx, muss also jetzt im dazugehörigen Quotientenkörper ein Inverses haben. Denn x ist ja nicht 0. Und alles, was nicht 0 ist, hat in einem Körper ein Inverses. Das nennen wir jetzt einfach x hoch minus 1. Und dann kann man zum Beispiel Abkürzungen einführen. Man kann schreiben x hoch minus k für x hoch minus 1 hoch k, wenn k eine natürliche Zahl ist. Was passiert, wenn man sowas hinschreibt und dann was einsetzen möchte, so wie wir das bei Polynomen machen? Naja, man setzt ein, dann muss man invertieren. Und wenn man das nicht kann, dann darf man das Ding halt nicht einsetzen. Zum Beispiel darf man, wenn da sowas wie x hoch minus 2 vorkommt, nicht 0 einsetzen, denn 0 hoch minus 2 ist nicht definiert. Heißt also, man muss beim Einsetzen mehr aufpassen, als man das sonst muss. Heißt aber auch, man hat noch mehr, noch interessantere Polynome. Zum Beispiel existiert in diesem Quotientenkörper das Polynom 2 durch x. 2 mal x hoch minus 1. Dieses Polynom hatten wir vorher nicht. So, man könnte jetzt also einfach beschreiben, dieser Quotientenkörper q in runden Klammern x ist der Körper aller Polynome mit Koeffizienten aus q, wo man als Exponent bei x nicht nur natürliche Zahlen zulässt, sondern ganze Zahlen. Alle ganzen Zahlen sind erlaubt. X hoch minus 1, x hoch minus 2, bla bla bla, dürfen wir da alles haben. So, jetzt kann ich jedes Element in q in runden Klammern x schreiben als p mal q hoch minus 1, wobei p und q Polynome sind mit rationalen Koeffizienten, so handelsübliche normale Polynome aus q in eckigen Klammern x. Und q darf nicht das Nullpolynom sein. Diese konkrete Schreibweise zu bekommen, das überlegen wir uns jetzt nochmal, wie das geht, an einem Beispiel. Wir nehmen das Polynom x hoch 5 plus 3x² minus 1 plus 2 mal x hoch minus 2. Das ist ein Polynom aus diesem Körper q in runden Klammern x. Und die Frage ist, wie können wir das jetzt schreiben in dieser Form, die man bei Quotientenkörpern hat, nämlich Ringelement mal irgendein Ringelement hoch minus 1. Wie funktioniert das? Naja, ich multipliziere das ganze Polynom einfach mit x², dann kommt was Neues raus, das nenne ich groß P. Groß P ist dann folgendes Polynom, x hoch 7 plus 3 mal x hoch 4 minus x² plus 2. Dieses Polynom liegt in Qx, im ganz normalen Polynomring Qx. Jetzt setze ich Q als x², das ist nicht 0, und dann kann ich das ursprüngliche Polynom schreiben als p mal q hoch minus 1. Denn q hoch minus 1 ist x hoch minus 2. Und wenn ich diese beiden multipliziere, kommt das ursprüngliche Polynom raus. So haben wir jetzt also gesehen, wie man ausgehend davon, dass man weiß, dass es theoretisch einen Quotientenkörper gibt, sich der Frage nähern kann, wie der eigentlich genau aussieht. Das, was ich hier gerade gemacht habe, das können Sie mit cx oder mit rx auch machen. Vorsicht, wenn Sie mit ganzzahligen Polynomen loslegen. Tatsächlich ist das eine schöne kleine Übungsaufgabe. Wie sieht eigentlich ein Quotientenkörper aus für den Ring aller ganzzahligen Polynome? Das ist ja auch ein Integritätsbereich und der hat auch mindestens zwei Elemente, können wir hinschreiben. Das heißt, da gibt es auch einen Quotientenkörper, aber wie sieht denn der eigentlich aus? Das ist doch mal eine interessante Frage. Okay, möchte ich noch mehr dazu sagen? Ich glaube im Moment nicht. Ich habe noch ein paar andere Themen für die nächste Folge. Dann höre ich hier erstmal auf. Danke fürs Zuhören und bis zur Fortsetzung des großen Fragezettels.